HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Politisch, protestantisch, kommunikativ. Eine Bilanz der Amtszeit von Heinrich Bedford Strom als EKD-Ratsvorsitzender. Und unser Sonntagsthema Melancholie, die positiven Seiten eines Herbstgefühls, unter anderem im Gespräch mit Tobias Ballweg, leitender Psychologe und Psychotherapeut am Sanatorium Kilchberg in Zürich, über die Frage, warum Melancholie eigentlich ein so schlechtes Image hat. In Bremen sollte derzeit das Evangelische Kirchenparlament, die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, in Präsenz tagen. Am Freitag hat man daraus aber kurzfristig eine Digitaltagung gemacht, nach Impfdurchbruch und angesichts wachsender Corona-Inzidenz. Aber die Tagesordnung bleibt gleich. Es stehen diesmal die Wahlen zum Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland an und auch zu einem neuen Ratsvorsitz. Und es geht um die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt. Der bisherige Landesbischof Heinrich Bedford Strom gibt das Amt des höchsten Repräsentanten von 20,2 Millionen Protestanten ab. Und deshalb zieht Tilman Kleinjung jetzt eine Bilanz seiner Amtszeit.
Im November 2015 sucht die evangelische Kirche einen neuen Ratsvorsitzenden. Und am bayerischen Landesbischof führt kein Weg vorbei. Heinrich Bedford Strom hatte bereits im Jahr zuvor, nach dem überraschenden Rücktritt von Nikolaus Schneider, dieses Amt übergangsweise übernommen.
Anzahl der abgegebenen Stimmzettel 125. Auf Landesbischof Bedford Strom entfielen 124 Stimmen.
Ich hoffe, es wird Sie jetzt nicht überraschen. Ich nehme die Wahl sehr gerne an. Ich bin natürlich völlig überwältigt jetzt von diesem Wahlergebnis und ich will Ihnen einfach ganz herzlich danken. Das ist ein Riesenrückenwind in den auch schwierigen Themen.
Die schwierigen Themen. Im Jahr 2015 kommen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien zu Tausenden in Deutschland an. Der Münchner Hauptbahnhof liegt nur ein paar hundert Meter vom Amtssitz des bayerischen Landesbischofs entfernt. Der erlebt eine Welle der Hilfsbereitschaft. Doch im Rückblick sprechen viele vor allem von der Flüchtlingskrise, die politische Rechte gar von einer angeblichen unkontrollierten Masseneinwanderung.
Man kann natürlich sagen, es war alles sehr euphorisch oder nichts. Aber ist das wirklich unser Problem, dass wir zu euphorisch Menschen mit Liebe begegnen? Wir haben normalerweise ganz andere Probleme. Das war eine Revolution der Empathie, die wir da erlebt haben.
Um Hilfsbereitschaft geht es auch bei einem anderen Projekt, das sich Heinrich Bedford Strom zu eigen macht. Mit Hilfe der evangelischen Kirche soll ein zusätzliches Rettungsschiff ins Mittelmeer geschickt werden, um etwas gegen das Sterben von Bootsflüchtlingen zu unternehmen. Gegen das Vorhaben gibt es Widerstände innerhalb und außerhalb der Kirche, zum Beispiel von Ulrich Körtner, Professor für evangelische Theologie an der Universität Wien.
Die EKD hat mit ihrer Bootspolitik für eine bestimmte Linie eine Schneise geschlagen. Und das Dilemma, das eben dabei entsteht, dass man, auch wenn man es direkt keinesfalls will, mittelbar wieder das Geschäft von Schleppern fördert. Damit ist man also stark in einem politischen Bereich.
Eine Kirche, die sich in der Welt engagiert. Das passt zu Heinrich Bedford Strom. Sein Credo, wer fromm ist, muss politisch sein. Und deshalb hat die Kirche der Politik auch was zu sagen.
Dass sie kritisch Stellung nimmt, wenn Menschen einfach sagen, wir machen so weiter, wir leben auf Kosten der nächsten Generation oder auf Kosten der Menschen in anderen Erdteilen, weil wir einfach wiedergewählt werden wollen, meinetwegen. Wenn Politiker das sagen, dann brauchen sie unseren kritischen Einspruch.
Nicht nur bei der katholischen Kirche, auch bei der evangelischen Kirche melden sich Betroffene von Missbrauch. Die EKD stellt sich erstmals systematisch diesem Skandal. Mit dem Ratsvorsitzenden Bedford Strom beschließt sie Präventionsmaßnahmen, richtet eine Anlaufstelle ein, gibt eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag. Doch es gibt immer wieder Spannungen. Betroffene werfen der EKD vor, ihre Missbrauchsgeschichte nur halbherzig aufzuarbeiten. Opfer würden nicht angemessen entschädigt, Täter nicht konsequent belangt.
Jedenfalls verbergen wir nichts. Wir wollen, ich auch persönlich möchte, dass alles, was da war, auf den Tisch kommt. Und da gibt es überhaupt keine Grenzen, außer die rechtlichen Grenzen, die man wahren muss.
Im Frühjahr 2020 legt die Corona-Pandemie das öffentliche und kirchliche Leben weitgehend lahm. Gemeindegottesdienste sind verboten, der Bischof wird zum Influencer und verschickt in der Hochphase der Corona-Krise jeden Tag eine Videobotschaft über die sozialen Medien. Er sieht in den sozialen Medien eine Chance für seine Kirche.
Ich lebe nicht aus der Angst. Ich lebe wirklich aus dem Vertrauen, auch weil es empirische Gründe dafür gibt. Und die zeigen, dass wir durch die digitalen Medien viel mehr Menschen erreicht haben, als wir vorher erreicht haben.
In den Chor derjenigen, die den Niedergang der Kirche beklagen, wird Heinrich Bedford Strom nie einstimmen.
Eine Bilanz der Amtszeit von Heinrich Bedford Strohm als EKD-Ratsvorsitzender von Tilman Kleinjung. Ab Dienstag wird dann bei der digitalen Tagung der EKD-Synode zunächst der Rat der EKD und dann am Mittwoch auch der neue Ratsvorsitzende neu gewählt. Es gibt einen starken Wunsch nach einer Frau in diesem Amt. Gute Chancen, sagt man derzeit der westfälischen Präses Annette Kurschus nach. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs wird aber ebenfalls häufig genannt und auch der Berliner Bischof Christian Stäblein scheint im Rennen dabei zu sein, obwohl er ein Mann ist. Wenn die Blätter fallen, die Tage dunkler werden und das Grau des Novembers Einzug hält, dann werden viele von uns melancholisch. Die Vergänglichkeit draußen in der Natur sorgt für einen Anflug von Traurigkeit und legt sich aufs Gemüt. Melancholie hat aber auch positive Seiten. Sie macht uns nachdenklich, sensibler, dünnhäutiger. Und was wäre die Popmusik zum Beispiel mit ihren wunderbaren Balladen ohne die Melancholie, aus der heraus solche Stücke entstehen und in die wir uns dann einwickeln können am Radio wie in eine wärmende Decke? Wir gehen in unserem Sonntagsschwerpunkt diesem interessanten Herbstgefühl der Melancholie einmal nach, und zwar zunächst in einem ausführlichen Gespräch mit Tobias Ballweg. Er ist der leitende Psychologe und Psychotherapeut im Sanatorium Kilchberg bei Zürich und hat dort unter anderem mit Burnout-Patienten zu tun. Für viele von uns ist die Melancholie ja erstmal kein besonders tolles Gefühl. Deshalb habe ich Tobias Ballweg zunächst gefragt, was ist Melancholie aus der Sicht des Psychologen eigentlich?
Ich würde Ihnen erstmal zustimmen. Ich denke, es ist, wenn man Melancholie schon erlebt hat, tatsächlich kein tolles Gefühl. Das stimmt. Wir erleben ja auch Melancholie mehr als eine Stimmung. Und wenn man genauer hinschaut, muss man sagen, eigentlich resultiert diese Stimmung aus einer Haltung oder einer Einstellung, bei der die existenziellen Aspekte unseres Daseins in den Blick geraten. Ich meine damit, wir werden uns klar über unsere Endlichkeit, Sterblichkeit, schicksalhafte Momente unseres Daseins und auch über unvermeidliche Schwächen, das Altern, unsere Schutzbedürftigkeit. Mhm. Und wenn wir diese existenzielle Haltung einnehmen, dann entsteht so etwas wie eine Resonanzbereitschaft, über die wir vielleicht noch sprechen werden. Und diese Resonanzbereitschaft, die geht mit einer ganz bestimmten Stimmung einher, die wir dann Melancholie nennen. Mhm. Also das heißt eigentlich kein tolles Gefühl, wie Sie zu Recht sagen. Aber in dieser Fähigkeit zur Resonanz gewinnen die Dinge dann oft eine ästhetische Qualität. Mhm. Ein rumänischer Philosoph hat mal gesagt, in einer Welt ohne Melancholie finge die Nachtigall an zu rülpsen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Herr Ballweg, was ist denn der Unterschied zur Depression?
Also ich glaube, man kann das gut an der Nachtigall festmachen, weil in der Depression tatsächlich die Nachtigall anfängt zu rülpsen. Also das heißt, Melancholie ist ja eigentlich keine Krankheit, sondern es ist eher eine Begabung, so würde ich das sehen. Die geht nicht einher mit Symptomen, die für eine Depression typisch sind. Und das ist zum Beispiel Niedergeschlagenheit, Grübeln, Antriebslosigkeit oder sogar suizidale Gedanken. Mhm. Und diese Symptome, die sind einer Melancholie eigentlich fremd. Die Depression ist behandlungsbedürftig, die Melancholie sicher nicht. Mhm.
Dann gibt es noch eine andere Leitplanke, also da schauen wir auch mal hin. Gibt es einen Unterschied zur Sentimentalität?
Ja, also ich denke, es ist vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit in der Stimmung bei der Sentimentalität und bei der Melancholie. Aber ich glaube, es liegt im Wesen der Sentimentalität, dass sie eigentlich etwas Vergangenem nachhängt. Etwas, das zumindest aus der heutigen Sicht irgendwie unwiederbringlich ist, verloren scheint. Das kann die Kindheit sein oder in den großen Erzählungen ist es das Paradies oder das goldene Zeitalter. Sie merken schon, die Sentimentalität geht auch oft mit einer Schönfärbung dessen einher, was wir verloren haben. Und das ist der Melancholie eigentlich vollständig fremd. Mhm. Sie hängt nicht am Vergangenen, sondern sie richtet den Blick eher auf die Gegenwart, manchmal auch auf die Zukunft.
Sollten wir uns denn die Melancholie erlauben, also bewusst auch erlauben, diese Langsamkeit?
Naja, wissen Sie, ich glaube, ich würde ja sagen, es gibt kein Gefühl, das man sich nicht erlauben sollte. Aber die Frage verweist, glaube ich, wirklich auf ein Problem, nämlich die Unterscheidung von guten und schlechten Gefühlen, die wir im Alltag ja häufig haben, wobei dann für die Schlechten gilt, dass sie auf keinen Fall sein dürfen. Und diese Art von Tabuisierung von Gefühlen kann die Möglichkeiten des Erlebens natürlich enorm einschränken. Für den Melancholiker gilt, es ist ihm eigentlich fremd, Gefühle zu tabuisieren.
Mhm. Ist Melancholie dann letztlich auch eine, sagen wir mal, sehr realistische, eine sehr vernünftige Weise, so die Härten des Lebens und die Endlichkeit zu bewältigen?
Also ich glaube tatsächlich, dass Melancholie eine besondere Art des Realismus ist, aber ich würde nicht sagen, dass es sich um eine Bewältigungsstrategie handelt, sondern eben eher eine Einstellung oder Haltung, die für die existenzielle Dimension offen ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, was es da zu bewältigen gibt. Denn wir können ja unsere Endlichkeit nicht einfach überwinden oder besiegen. Wir können sie eigentlich nur annehmen. Und das ist eben das, was unser Leben ganz wesentlich ausmacht. Ob das jetzt vernünftig ist, diese Akzeptanz, also mir scheint es einfach so, dass das Gegenteil, nämlich es nicht zu akzeptieren, ziemlich unvernünftig ist. Denn das würde ja bedeuten, die eigene Endlichkeit zu leugnen, zu verdrängen, nicht wahrhaben zu wollen, obwohl wir das im Alltag relativ häufig tun.
Herr Ballweg, wenn Sie mal so ein ganz freundliches Porträt der Melancholie zeichnen würden, was sind die positivsten Seiten der Melancholie?
Also ich denke, eine ganz wesentliche positive Seite ist dieses Empfänglichsein, das Offensein, auch für die dunklen Seiten des Lebens. Also man könnte auch sagen, es ist eine Art von grundsätzlicher Bereitschaft, alles zu leben. Nicht nur das, was gute Laune macht, nicht nur die Antworten, sondern auch die Fragen, auch die offenen und nicht lösbaren Fragen. Es ist eine Bewusstwerdung der Vergänglichkeit und mit diesem Bewusstwerden der Vergänglichkeit wird einem vielleicht auch die Besonderheit und Einmaligkeit unseres Daseins und jedes Augenblicks unseres Daseins bewusst. Es ist vielleicht auch eine Bewusstwerdung der Vergeblichkeit unserer Mühen, aber auch da wird uns noch etwas anderes klar, nämlich vielleicht, dass man sich selbst manchmal gar nicht so wichtig nehmen sollte, aber vor allem die eigenen Misserfolge nicht so schwer nehmen sollte. All diese Dinge können aus einer melancholischen Haltung heraus bewusst werden und entstehen.
Also Endlichkeit annehmen, das wäre im Grunde psychisch gesund, also wenn man sich tatsächlich auch konfrontiert damit.
Also ich würde es mal umgekehrt sagen, die eigene Endlichkeit oder Sterblichkeit nicht anzunehmen, da könnte man sich ja fragen, macht das nicht vielleicht krank? Ist es gesund, das Leben als einen unbegrenzten Raum der Möglichkeiten zu betrachten? Oder, was dann häufig bei unseren Patienten vorkommt, unseren Burnout-Patienten eine unendliche Karriereleiter, die wir erklimmen müssen, wo wir immer weiter, immer höher, immer besser werden müssen. Das ist ein Lebensbild, das Menschen haben, die unter chronischem Stress leiden. Dieser permanente Druck der Selbstoptimierung, als ob es auf alles und für die Unendlichkeit ankäme. Aber vor allem die fehlende Toleranz für Schwächen, Krisen, Alter, also kurzum für die existenziellen Aspekte.
Was kann denn eigentlich der melancholische Mensch besonders gut im Vergleich zu Menschen, die nicht so diese Dinge zum Zuge kommen lassen?
Wie schon gesagt, ich glaube, Melancholie ist die Begabung für eine Offenheit gegenüber dem Existenziellen. Das heißt, da muss eigentlich nichts verdrängt oder verleugnet werden. Und es gibt eine Glückstheorie, die besagt, dass das intensive Erleben von Glück eigentlich eine Kontrasterfahrung ist. Das heißt, dass sie ohne das Erleben, bewusste Erleben von Unglück gar nicht möglich ist, so wie man auch eigentlich Gesundheit nicht erleben kann, wenn man noch nie krank gewesen ist. Wenn das zutrifft, dann ermöglicht die Melancholie ein facettenreicheres, intensiveres Erleben und zwar nicht nur für die dunkle Seite, sondern auch eben für die positive Seite.
Die Künstler schöpfen ja oft eine kreative Kraft aus der Melancholie und verfassen aus dieser Stimmung heraus wunderbare Songs und Balladen. Aber wie ist das, wenn ich so als Durchschnittsmensch kein Künstler bin? Wie kann ich die Melancholie für mich fruchtbar machen?
Also das sind so Sätze, die höre ich von meinen Patienten auch oft. Wie kann ich das fruchtbar machen? Also für mich klingt das ein bisschen nach, man muss doch damit irgendwas anfangen können. Man muss doch die Melancholie zu etwas nutzen können, am besten, indem man Kunst daraus macht. Aber die Frage ist ja, muss das sein? Es entspricht natürlich ganz unserem Alltagsdenken, dass wir glauben, die Dinge sind dazu da, damit man aus ihnen etwas macht. Sie sind Mittel zur Erreichung eines Ziels, aber genau diese Denkweise ist der Melancholie eigentlich völlig fremd. Es gibt diesen berühmten Kupferstich von Dürer, Melancholia, da liegen alle Dinge des Gebrauchs, die Instrumente um die Melancholia herum. Das heißt, sie verwendet sie nicht, sie nutzt sie nicht, jedenfalls nicht in diesem melancholischen Moment. Sie betrachtet sie in sich gekehrt ohne etwas damit zu machen, ohne etwas daraus machen zu wollen. Und ich glaube, Ihre Frage zielt schon ein bisschen in die Richtung, was kann ich denn jetzt aus meiner Melancholie machen? Was kann ich da rausholen? Das ist ganz unmelancholisch gedacht.
Wenn ich diese Melancholie spüre, also ich bin da drin in diesem Herbstgefühl, soll ich es lieber auskosten? Soll ich eine melancholische Musik auflegen oder soll ich lieber Gegenakzente setzen, lieber mich aufheitern?
Ja, ich würde sagen, Sie könnten es ja mal ausprobieren. Vielleicht erweitern Sie Ihre Erlebensmöglichkeiten. Vielleicht entdecken Sie was Neues, spüren sogar ein Glücksgefühl. Aber erzwingen können Sie es nicht.
Die Melancholie, sie macht nachdenklich, dünnhäutig, vielleicht auch sensibel, manche auch kreativ. Und sie hat zu Unrecht ein schlechtes Image. Das hat uns Tobias Ballweg klargemacht. Er ist leitender Psychologe und Psychotherapeut im Sanatorium Kilchberg bei Zürich. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Hofmeister.
HR Info. Himmel und Erde.
Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter. Das allein stimmt viele Menschen schon melancholisch. Wenn die Bäume ihr Laub verlieren und Nebel über die Herbstlandschaft wabert, macht das manche noch melancholischer. Das spüren auch die Radfahrer, die Wanderer und die Reiter bei ihren Ausflügen in die Natur. Petra Klostermann malt ein Stimmungsbild aus der Rhön.
Düsterer Himmel über der Wasserkuppe. Dunkle Wolken hängen an den Bergen. Nur langsam verzieht sich der morgendliche Nebel. Und trotzdem, Elke Flügel ist auch im trüben Herbst gern draußen unterwegs. Am liebsten reitet sie auf ihrem Pferd Miss Easter Surprise durch die Rhön und genießt.
Das Herbstliche, die Farben, man geht so ein bisschen in sich, denkt über vieles nach. Das Pferd mit seiner Schnauberei, dem gleichmäßigen Hufgetrappel, noch ein bisschen Wind, gerade wenn der Himmel ein bisschen grau ist. Man kommt so ins Überlegen und ins Denken, lässt so was rüberpassieren und man findet so eine innere Schwere. Manchmal kann es eine erdrückende sein, manchmal auch eine erheiternde. Also für mich ist es einfach innerlich für mich selber beruhigend und es tut mir gut.
Der Komponist Michael Quell schöpft aus der ruhigen Herbstlandschaft neue Ideen für seine Musik.
Also es ist einmal natürlich eine Jahreszeit der Stille. Ich sehe das aber auch als eine sehr positive Komponente, nämlich des durchaus sich Entfaltens eines positiven Momentes der Kreativität auch. Also wenn ich am kreativen Arbeiten bin beispielsweise, ziehe ich mich oft heraus aus dem Getriebe der Welt und suche dort insbesondere die Orte einfach der Stille auf. Es kommen viel mehr Gedanken auf, es kommen viel mehr Assoziationsräume auf. Ich halte das für einen sehr positiven Aspekt dieser Zeit, obgleich natürlich auch immer ein Hauch an Melancholischem mitschwingt im Alltag. Das liegt einfach an der Dunkelheit.
Die stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in Fulda, Stefanie Karl, radelt bei Wind und Wetter.
Ach, eigentlich ist Melancholie mit dem Fahrradfahren nicht kompatibel. Die Rhön ist so eine wunderschöne Gegend, so facettenreich, so abwechslungsreich. Ja, aber ein bisschen Melancholie kommt vielleicht dann doch auf, wenn man so durch die Nebelschwaden radelt, die dann hoffentlich den noch wärmenden Sonnenstrahlen weichen. Also im Herbst sind die Touren vielleicht nicht mehr ganz so lang wie im Sommer. Und wir als Radfahrer müssen uns darauf einstellen, dass der Milseburg-Tunnel gesperrt ist und wir andere Wege uns suchen müssen.
So öffnet die Natur im Herbst für viele neue Horizonte.
Ein herbstlich-melancholisches Stimmungsbild aus der Rhön von Petra Klostermann. HR Info, Himmel und Erde, am Ende der ersten Novemberwoche. Und die war ja so richtig novemberlich, nass, ungemütlich, grau. Und das passende Herbstgefühl dazu, das ist ja die Melancholie. Diese gedeckte, leicht traurige Gemütsverfassung, die wir vermutlich alle kennen. Die Melancholie hat eine religiöse Verwandte, wenn man so will. Und zwar ist das die Akedia oder auch der Mittagsdämon, gegen den die Mönche schon seit mehr als 1.500 Jahren zu kämpfen haben. So lange wird über diese Stimmung, diese depressive, melancholische Stimmung der Akedia unter Mönchen schon gesprochen. Anselm Grün ist Mönch und kann uns jetzt mehr sagen über die Akedia, diese religiöse Variante der Melancholie und Depression. Aber zunächst mal, Pater Anselm, was ist die Akedia?
Sie wird übersetzt mit Trägheit, aber eigentlich ist es die Unfähigkeit, im Augenblick zu bleiben. Also Evagrius im 4. Jahrhundert schildert es sehr humorvoll, wenn Mönch in seiner Zelle sitzt und Bibel liest, dann wird er schläfrig, nimmt die Bibel als Kopfkissen, aber kann nicht richtig einschlafen, dann steht er wieder auf und schaut, ob jemand zum Essen kommt. Dann denkt er, keiner hat Zeit für mich. Dann geht er zurück in seine Zelle und dann ist die feucht, dann jucken seine Strümpfe und dann kann er so richtig aus der Haut fahren. Er hat weder Lust zum Beten noch zum Arbeiten, noch nicht einmal zum Nichtstun. Also hat zu nichts Lust, er ist innerlich total zerrissen.
Woher kommt eigentlich der Name Mittagsdämon für die Akedia?
Die Mönche haben die Erfahrung gemacht, dass dieser Dämon zwar mittags auftritt, wenn man so müde ist, wenn man ein bisschen schläfrig ist, wenn die ganze Lebensenergie nach unten gesenkt ist, dann kommt der Mittagsdämon, so eine negative Stimmung so von Trübsal und von Lustlosigkeit.
Mhm. Wo findet sich diese Erfahrung auch in einem nicht-mönchischen Leben wieder? Sie haben ja sehr viele Kontakte mit Menschen.
Ja, Menschen, die einfach keinen Sinn in ihrem Leben sind und die sehr unruhig sind. Die sehnen sich zwar nach Ruhe, aber sobald alles still ist, geraten sie in Panik, weil sie sich ihrer eigenen Wahrheit nicht stellen können. Jesus sagt nicht umsonst, die Wahrheit wird euch frei machen. Und immer wenn Menschen so auf der Flucht sind vor sich selber, wissen sie nicht, was soll ich eigentlich tun. Überall, wo sie sind, sind sie nicht zufrieden. Die Freizeit ist auch zu langweilig. Also dieses Unzufriedenheit, Unfähigkeit, Ja zu sagen für den Augenblick.
Wie geht der Mönch damit um, wenn er in diesem Zustand ist?
Das Wichtige ist, auszuhalten. Die Mönche sagen, du brauchst gar nicht fromm zu sein, nur bleib in deiner Zelle sitzen. Die Zelle wird dich alles lehren. Und die Zelle lehrt einfach, ja, vor was laufe ich eigentlich davon? Ich bin nicht zufrieden mit mir. Und die Unzufriedenheit mit mir hängt oft zusammen, dass das Idealbild, das ich von mir habe, nicht mit der Realität übereinstimmt. Und dann wird die Akedia eine Einladung, mich in meiner Durchschnittlichkeit anzunehmen und Abschied zu nehmen von Illusionen, die ich von mir selber habe.
Und ich denke, dass das eigentlich egal ist, ob man Mönch ist oder ein normaler Mensch, sag ich mal, was den Umgang damit angeht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also viele Menschen können sich heute nicht annehmen. Und die Ursache ist immer, dass die Bilder, die sie von sich haben, nicht übereinstimmen mit der Realität. Und der Weg der Heilung wäre einfach, wirklich sich anzunehmen in seiner Durchschnittlichkeit. Die Mönche sprechen davon, Demut herabzusteigen von dem Thron der eigenen übertriebenen, maßlosen Selbstbilder und sich annehmen in seiner Menschlichkeit.
Mhm. Die Akedia, von der wir jetzt sprechen, also diese religiöse Variante der Unruhe, der Melancholie, der Depression, wird auch als Mittagsdämon bezeichnet. Was bringt es eigentlich, solche Dinge als Dämon zu bezeichnen?
Die Bezeichnung Dämon soll uns keine Angst machen und als ob da irgendein Wesen auftaucht, sondern die Bezeichnung Dämon ist ein Bild, das ich nicht total von dieser Akedia beherrscht bin, sondern dass ich damit umgehen kann, dass ich einen Abstand finde zu dieser Akedia und eben handlungsfähig werde. Wenn ich sage, ich bin total schlecht, dann kann ich nicht mehr handeln. Wenn ich aber sage, dieser Dämon, der greift mich an, dann ist dieses Ich oder das Selbst eben in Ordnung und ich kämpfe oder ringe mit diesen Dämonen, also mit dieser Stimmung, mit dieser Melancholie.
Ich bin also mehr als diese Verstimmung im Augenblick.
Ja, ja.
Die Akedia, der Mittagsdämon, das war das Thema im Gespräch mit dem Mönch Anselm Grün aus dem Benediktinerkloster Münster-Schwarzach. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Sonntag.
Danke Ihnen auch.
Es gibt in jedem Jahr ein Instrument des Jahres. Im Jahr 2021 ist das die Orgel. Das hat ziemlich viel Aufmerksamkeit gefunden, denn viele Veranstaltungen kreisen jetzt um die Orgel. Das Instrument zu spielen ist anspruchsvoll und besonders auch der Bau einer Orgel, das ist nahezu eine Meisterleistung. Vom Orgelbau und der Musik ist auch Lisa Volkmar begeistert. Die 18-Jährige macht eine Ausbildung zur Orgelbauerin in Rothenburg.
Hey, da müsste Musik sein.
Aus einem Brett baut Lisa Volkmar eine hölzerne Orgelpfeife.
Da mache ich 4 Teile draus, die ich dann eben verleimen kann, damit daraus eine Pfeife wird. Man arbeitet nicht nur mit Holz, man macht eben auch mit Metall und mit Leder, mit Filz. Man hat ganz viele verschiedene Werkstoffe, die man eben benutzt und daraus ein Instrument baut, das dann eben auch schöne Musik macht.
Jedes Teil eine Maßanfertigung. Mit der Feile kommt der Feinschliff.
Man muss sehr genau sein. Wenn du sie am Ende dann stimmst, dann ist jeder Millimeter, jeder Mikrometer ist schon wieder eine Verstimmung. Und manchmal verzweifelt man an einem Ton.
Doch meist klappt's. Die Auszubildende hat eben das richtige Händchen für den Orgelbau.
Diese Musik mit dem Handwerk zu verbinden, das ist schön. Und dieses Instrument, das fasziniert mich immer wieder, weil es einfach eine unglaubliche Vielfalt von Klängen beinhaltet.
Quasi wie ein ganzes Orchester. Orgelbaumeister Peter Kozelu hört auch die kleinste Verstimmung.
Gut, stopp. Das ist das tiefe E-Mil. Zu tief, guck, da könnte der Aufschnitt noch so ein kleines bisschen nachgeschnitten werden. Klingt noch etwas kränklich.
Dass die Orgel Instrument des Jahres ist und damit mehr Aufmerksamkeit erhält, freut ihn.
Gut. Das ist übrigens auch, was junge Leute absolut fasziniert. Nicht nur Orgel als Sakralinstrument, als Klangerzeuger, sondern als technische Apparatur sozusagen. Architektonisch unglaublich vielfältig. Da gibt es ja unendliche Möglichkeiten, eine Orgel zu gestalten. Da ist die Orgel natürlich als Königin absolut zu bezeichnen.
Ein musikalisches Handwerk, wenn man so will. Orgeln bauen. Lisa Volkmar lernt das in Rothenburg. Und das war's hier in HR Info mit der Sendung Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.